Mit Haltung und Trocken. Der Zukunftstalk mit Markus und Markus. Heute zu Gast Lothar Leuschen, Chefredakteur der Westdeutschen Zeitung, Lokalredaktion Wuppertal.
Hallo und herzlich willkommen zu Mit Haltung und Trocken, der Zukunftstalk mit Markus und Markus.
Mein Name ist Markus Schlomski, Arbeitsdirektor und Geschäftsführer der WSW. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Lieber Lothar, schön, dass du heute unser Gast bist.
Vielen Dank.
Wir wollen heute über eine Frage sprechen, die auf den ersten Blick einfach klingt und bei näherem Hinsehen ziemlich grundlegend ist. Nämlich, wer erzählt eigentlich unsere Stadt? Lokaljournalismus steckt mitten in einer Transformation. Zeitungen verlieren Abonnenten, Informationen verbreiten sich schneller denn je und die Einordnung, die Nähe und Vertrauen werden gleichzeitig immer wichtiger. Was bedeutet das für Redaktionen, für die Lokalredaktionen und welche Verantwortung tragen Journalistinnen und Journalisten gerade dann, wenn Orientierung schwierig ist? Darüber würden wir heute gerne mit dir sprechen.
Aber zu unserem Podcast gehört auch immer wieder ein Glas Wein. Heute trinken wir ein Pinot Grigio. Was mich mal interessieren würde, wir reden gleich über Nachrichten, über Tempo, über öffentlichen Debatten, über Transformation. Es passiert unwahrscheinlich viele auch in der Welt. Wann gelingt es dir eigentlich wirklich mal abzuschalten? Und so ohne Schlagzeilen, ohne Nachrichtenlagen, wann bist du einfach nur der Mensch Lothar Leuschen?
Ganz ehrlich, selten. Also ich bin immer ein Mensch und ich finde auch, dass Nachrichten mich nicht behelligen, sondern ich bin ja, ich sage immer, ich bin ein Journalist, neugierig wie ein Waschweib, muss ich auch sein. Aber es gibt Momente, in denen ich wirklich abschalten kann, also auch von privaten Dingen, die mich umtreiben oder sowas. Das ist, wenn ich im Fußballstadion bin. Also ich gehe öfter zum WSV, weil ich den WSV ganz gerne, weil ich Wuppertaler bin und das auch sehr gerne im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeit unterstützen möchte. Ich bin aber tatsächlich also so jung wie ein Fohlen bin ich nicht mehr, ich bin eher so ein alter Gaul, aber ich bin seit 50 Jahren Fan von Borussia Mönchengladbach und das ist immer, wenn ich dann im Stadion bin.
Macht ja
nichts. Bitte? Genau. Da kann man gerne drüber streiten, aber ich auch diesen wirst du nicht gewinnen können. Nee, es ist also so, dass man in den 2 Stunden, die man im Stadion ist, wirklich abschalten kann. Und dann ist, also ich bin dann mit Fußball beschäftigt, mit blöden Sprüchen, ich bin dann einer von den 55.000 Trainern, die da stehen, weil es ohnehin alles besser und wir überbieten uns in alles besser wissen und am Ende ist das Ergebnis. Und das ist eigentlich ganz schön.
Super schön. Genau, ja. Ja, super schön. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Stoßen wir mal an
und versuchen das zu trinken.
Lothar, wir starten am Anfang immer mit ein paar persönlichen Fragen, damit wir dich alle etwas besser kennenlernen. Und ich starte, was war dein erster Job und was hast du daraus fürs Leben gelernt?
Da gibt es 2. Ganz früh als Schüler habe ich bei einer Nachbarsfamilie, das war keine Familie, das war schon eine Familie, es waren 3 Damen, die noch lebten, alle jenseits der 80. Die hatten so ein Anwesen und da standen so viele Buchsbaumhecken rum und da gab es so viele Wege in dem Garten. Und die brauchten jemanden, der das Unkraut entfernte. Das habe ich damals gemacht für 2 D-Mark die Stunde. Bin von denen wirklich auch geknechtet und geknebelt worden. Das war überhaupt nicht so schön. Seitdem habe ich auch keinen grünen Daumen mehr. Also ich bin kein Fan der Gartenarbeit, aber Fan von Garten. Meine erste richtige Arbeit hatte ich, mit 13 bin ich schon arbeiten gegangen. In den Schulferien habe ich T-Shirts bedruckt und beflockt, so von Handballmannschaften. Und meine erste Anstellung hatte ich tatsächlich als Maschinenführer in einer Feuerzeugfabrik. Nee. Tatsächlich, doch, doch. Wow. Habe ich mal ein paar Monate gearbeitet als Festbeschäftigter. Da bin ich so reingerutscht worden.
Auch hier in Wuppertal?
Nee, das war in Mönchengladbach-Giesenkirchen, okay. Eine japanische Firma. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Die hat Feuerzeuge hergestellt, und also Einwegfeuerzeuge hergestellt. Und da habe ich als junger Mann im Schichtdienst, also relativ gut verdient, ehe ich dann nach und nach mir meinen Traum erfüllt habe, den ich immer schon hatte, also seitdem ich 17 bin oder so, Journalist zu werden.
Sehr gut. Wenn du heute auf deinen beruflichen Weg schaust, gibt es eine Entscheidung, die du mit dem Wissen von heute anders treffen würdest?
Nein.
Sehr gut, super.
Tut mir auch leid, ist aber so.
Nein, sehr gut, super. Ja.
Gibt es denn eine Geschichte oder eine Recherche? Du machst das ja schon sehr lang und wir haben ja auch schon viele Gespräche miteinander führen dürfen und kennen uns, glaube ich, inzwischen auch ein wenig. Aber gab es mal eine Recherche in deinem Leben, bei der du gemerkt hast, genau deshalb bin ich Journalist geworden oder das hat mich bestärkt, den richtigen Job zu machen? Also ein Thema oder etwas, was du beschreiben wolltest?
Ich glaube, es ist anders. Bei mir ein bisschen anders gewesen. Ich bin zwar Chefredakteur und auch mit Weltnachrichten jeden Tag beschäftigt, aber im Grunde meines Herzens bin ich Lokaljournalist und das sehr gerne. Es ist mir gelungen, mit verschiedenen Städten, mit verschiedenen Stadtgesellschaften und Leuten, die dort leben, in solchen Städten mich zu verbinden. Das war zum einen Mönchengladbach, da habe ich lange gearbeitet und gern. Und dann war es Wuppertal. Ich habe zwischendurch in anderen Städten gearbeitet, das ist mir schwerer gefallen. In Düsseldorf zum Beispiel war das etwas schwieriger. Aber wenn ich dann so eine Stadt und die Menschen verinnerlicht habe, dann ist das der Reiz, damit mit denen zu sprechen, mich mit denen zu treffen, zu gucken, wie denken die, was wollen die, was fehlt denen eigentlich. Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Da können wir jetzt auch tagelang drüber sprechen. Es gibt gute und schlechte Gründe, warum sie so sind, wie sie sind. Und meine Aufgabe habe ich immer so empfunden, auch wegen Neugier. Ich wollte wissen, warum. Warum ist es so und was kann man eigentlich tun, damit es anders wird?
Ich bleibe mal bei der persönlichen Perspektive. Du beobachtest seit ganz, ganz vielen Jahren jetzt Wuppertal und seine Menschen. Gibt es aus deiner Sicht einen Moment oder eine Begegnung, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, weil sie mehr über unsere Stadt erzählt hat als irgendwie jede Statistik?
Das sind viele Begegnungen, ehrlich gesagt, weil ich mit vielen Leuten zusammenkomme und ich finde, Wuppertal hat einen Vorteil gegenüber anderen Städten, in denen ich gelebt habe. Es sind sehr viele Leute da, die was machen wollen, die im Leben auch Glück gehabt haben, aber das Glück bereit sind zu teilen. Ich will da nur einmal erwähnen, weil er dieses Jahr 90 Jahre alt wird und ich ihn sehr schätze, das ist Ebert Robke zum Beispiel. Ein sehr guter, offenkundig, weil erfolgreicher und mithin auch wohlhabender Unternehmer, der eben diesen bergischen Unternehmergeist transportiert, indem er sagt, mir geht es gut, ich habe meine Freude an Kultur, aber ich möchte, dass andere Menschen diese Freude auch entwickeln können und deswegen unterstützt er das von Leid Museum und unterstützt die Wuppertaler Bühnen, kauft Werke für das Museum, die dann noch nicht bei ihm zu Hause hängen, sondern im Museum. Ich finde, das ist total bemerkenswert, dass jemand dann tatsächlich so normal geblieben ist und das Bedürfnis hat, in die Gesellschaft so hineinzuwirken, also ohne erhobenen Zeigefinger, der sagt nie, die sollen mal gefälligst dies oder mal jedes tun. Da gibt es auch Unternehmer, die das tun, er macht das nicht. Mich hat das immer sehr beeindruckt, muss ich sagen.
Steigen wir ins Thema ein. Transformation der Systeme ist ja so ein bisschen die Überschrift auch für diesen Podcast und ist auch ein bisschen abgedroschen vielleicht das Wort, aber wir befinden uns, glaube ich, sind wir uns alle einig, in einer Welt, die sich sehr stark verändert, was ja auch für deine Branche gilt. Woran machst du das im Alltag, in deinem Arbeitsleben, in der Redaktion? Wo merkst du am deutlichsten, dass sich dort etwas verändert oder sich in den letzten 5, 8 Jahren verändert hat?
Ich merke das besonders deutlich an meinen Kolleginnen und Kollegen, die mittlerweile 40 Jahre höher sind als ich. Das Zweite ist, ich merke es deutlich an der Langmut der Menschen, die nicht mehr so vorhanden ist. Also die Bereitschaft, sich mit einem Thema zu beschäftigen, sich mit jemandem auseinanderzusetzen, der anderer Meinung ist, hat sehr nachgelassen. Ich weiß, ich lese das ja auch von Aufmerksamkeitsspannen, die heute bei jungen Menschen bei 15 Sekunden liegen sollen. Selbst wenn es 30 Sekunden wären, nur in 30 Sekunden kann ich die Komplexität auch kleinster Themen, wie zum Beispiel, muss mal was ganz Banales sagen, baut er eine Bushaltestelle irgendwo hin oder nicht, kann ich in 30 Sekunden nicht erklären, warum die notwendig ist oder warum sie nicht notwendig ist. Da braucht man schon ein bisschen mehr. Aber die Bereitschaft von Leuten, das ist mein Eindruck, sich auf das Mehr einzulassen, also sich anzuhören, was der andere zu sagen hat, um es entweder zu verinnerlichen oder zu negieren, ist auch vollkommen in Ordnung. Die hat nachgelassen, es ist alles sehr schnell, sehr kurzatmig geworden. Und da sind wir mit einem alten, langsamen, aber wie ich finde sehr wichtigen Medium im Hintertreffen.
Viele draußen sprechen ja auch von einer Krise der Medien. Ist das aus deiner Sicht eine Krise oder, ich bleibe jetzt mal bei dem Wort, was Markus auch gesagt hat, oder ist es eher eine radikale Transformation des Journalismus?
Ich glaube, dass wir gerade eine Zeit erleben, wenn wir nicht aufpassen, dann erleben wir nicht die Transformation des Journalismus, sondern sein Ende. Wir werden an das Ende von Journalismus kommen, wenn wir Journalismus definieren als Transporteur, recherchierter, handwerklich sauber aufgeschriebener oder vorgetragener Nachrichten. Wir haben heute einen Wettbewerb, das hat viel mit den sozialen Medien, mit dem Internet zu tun, zwischen Informationen und Nachricht. Viele Leute können zwischen Informationen und Nachricht nicht unterscheiden. Die Welt wird mit Informationen geflutet und die Nachricht wird dabei ersäuft. Und das ist oft so ein bisschen das Problem. Das kriegen wir mit unserer Schnelligkeit, die wir haben, nämlich nicht hin, weil wir immer 24 Stunden brauchen. Und auch wenn wir uns in den Medien, in den neuen digitalen Medien aufhalten und das auch versuchen, ist das schwierig, weil wir kommen immer mit unseren Erklärungen von Nachrichten, wenn die Informationen schon die Köpfe erobert haben. Das ist ein großes Problem, weil wir damit Gefahr laufen, dass der Journalismus, das Handwerk, Redakteurin, Redakteur zu sein, irgendwann ausgestorben ist, weil es keiner mehr nachfragt. Die Gefahr besteht.
Aber lebt nicht gerade Lokaljournalismus von dieser Nähe? Also der Nähe zu den Menschen, zum Sportverein, zu Konflikten, zur Lokalpolitik. Also diese Nähe, auch diese Beziehungsnähe, wo auch Geschichten daraus entstehen, genau, oder auch Informationen herkommen, mal unabhängig davon, dass die Informationen überall verfügbar sind, zumindest die überregionalen ja sowieso. Welche Rolle spielt Nähe noch? Glaubst du noch daran, an das Modell?
Ich glaube, dass Nähe total überlebenswichtig ist für Gesellschaften. Ich glaube, dass Orte, an denen sich Leute treffen können, um miteinander zu bereden, was sie gelesen haben, total wichtig ist. Wir erleben aber genau das Gegenteil. Wir haben zuletzt berichten müssen, das ist eine Banalität vielleicht, aber für den deutschen Bierbrauer nicht ganz so unwichtig. Der Hektoliterausschuss des deutschen Bieres ist rapide gesunken in den vergangenen Jahren, was damit zu tun hat, dass viele Menschen nicht mehr in Kneipen gehen und sich nicht mehr auf ein Bier mit ihren Leuten treffen, sondern man trifft sich zu Hause mit einem Display vor der Nase oder auch gar nicht mehr, sondern man trifft sich online, um mit irgendwas miteinander zu tun, das, was ich alles nicht verurteilen möchte. Aber dieser Austausch, dieser Erfahrungsaustausch, dieses Erleben von Gesellschaft, Erleben von Stadt, von Entwicklungen, das findet so in der Form, wie wir es früher kannten, nicht mehr statt. Mhm. Die Eckkneipe ist ja auch dabei auszudienen und die war ein wichtiger Treffpunkt für diese Dinge. Also es war ein wichtiger Treffpunkt, um zu erleben, zu verstehen, sich auszutauschen, sich auch zu streiten und Blödsinn zu erzählen. Das alles verlieren wir gerade. Also die jüngere Generation fragt das so nicht mehr nach. Wir tun das immer noch in unserem etwas höheren Alter. Aber die Anlandungspunkte für das, was du gerade gesagt hast, für Lokaljournalismus, für die Informationen, was geschieht da gerade eigentlich am Wert oder was geschieht an der Schlossbleiche, dafür finden wir dann eben nicht mehr die Anlandungspunkte. Es sei denn, wir drucken eine Zeitung und die Leserinnen und Leser, die wir noch haben, die alle 55, 60, 65 aufwärts sind, konsumieren das. Das tun die noch, zum Glück. Mhm. Aber wir wissen, leider Gottes, das Leben ist endlich.
Ja, weil die Erwartungshaltung der Leserinnen und Leser hat sich ja sehr, sehr stark auch verändert. Es muss immer schneller gehen, es muss digitaler gehen. Was ich finde, ist, es gibt überhaupt kein Gefühl mehr dafür, dass eine Nachricht auch einen Wert hat. Also es muss alles kostenlos sein, es muss schnell sein, es muss immer sehr, sehr kurz sein. Wie verändert das die Arbeit in lokalen Zeitungsredaktionen?
Na, es wird hektischer dadurch, ne? Es wird oberflächlicher manchmal auch. Also es ist für alle Beteiligten, die dort arbeiten, immer wieder notwendig und gleichzeitig schwierig, sich selbst zu kontrollieren. Habe ich das jetzt auch in der Kürze der Zeit richtig gemacht? Habe ich die Distanz gewahrt, die ich brauche? Habe ich, was immer wieder ein Problem ist mitunter, habe ich auch die Gegenposition gehört? Also habe ich eine zweite, dritte Quelle für die These, die ich da oder für die Informationen, für die Nachricht, die ich da verbreiten will? Das wird ein bisschen schwieriger, das ist tatsächlich so. Was auch damit zu tun hat, dass dann auch Leute zu uns kommen, die das auch so nicht mehr gelernt haben. Die lernen das dann relativ schnell, also die sind alle schon ganz schön schlau, die da sind, das ist schon klar. Aber man merkt schon, dass sich da was verändert hat, insgesamt in der Fähigkeit oder vielleicht in der Bereitschaft, Informationen, Nachrichten aufzunehmen. Das ist schon anders, das merken wir auch. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dass ich sage, wir werden nicht mehr für Aktualität und Schnelligkeit bezahlt, sondern wir werden dafür bezahlt, dass wir den Leuten erklären, was ist, warum es ist und was es bewirkt und wie es vielleicht besser sein kann. Das ist unsere Aufgabe für die Zukunft, glaube ich, für einen Kreis von Menschen, die das dann eben auch liest. Der wird im Moment nicht unbedingt größer.
Aber du glaubst noch an das Modell, dass dieser Ort der, ich sag mal, beschriebenen Öffentlichkeit oder des Marktplatzes, des journalistischen Marktplatzes, dass wir den in 20 Jahren in der Form auch noch so haben?
Ich wünsche mir, dass es so ist, weil ich nicht weiß, wie wir sonst, es geht ja darum, wenn ich mich informiere, wenn ich Nachrichten konsumiert habe und möchte das reflektieren, ich kann ja gar nicht anders als, also rein theoretisch, als mich mit Leuten zu treffen, um darüber zu sprechen. Und dieses Miteinander sprechen bedeutet ja auch, gemeinsam Erfahrungen zu machen. Es bedeutet, Gemeinsinn zu entwickeln. Das ist, finde ich, in Zeiten wie diesen nötiger denn je. Das haben wir so ein bisschen in den vergangenen Jahren verschludert, vernachlässigt, hat sich anders entwickelt. Ich glaube aber, dass Städte, nicht nur Wuppertal, sondern viele andere auch, wahrscheinlich alle, vor der Situation stehen, dass sie mehr Gemeinschaft bilden müssen, damit die Themen, die gemeinsam bearbeitet werden müssen, auch gemeinsam bearbeitet werden, weil es die Stadt allein oder eine Partei allein oder eine Zeitungsredaktion allein gar nicht mehr hinbringen kann. Also brauchen wir das.
Das unterstreicht natürlich auch die Wichtigkeit von Medien.
Absolut.
Ne? Und jetzt in dieser Situation mit deutlich weniger Ressourcen zu arbeiten. Was bedeutet das, wenn entschieden wird bei euch, welche Geschichte wird erzählt und welche Geschichte lassen wir liegen?
Die Frage ist immer Relevanz. Ich sage meinen Redakteuren immer, dass manchmal, wenn die so voller Leidenschaft für ein bestimmtes Thema sind, sie tun es nicht für sich. Das müssen Sie immer wissen. Sie müssen sich immer vorstellen, für wen tun Sie das eigentlich? Nicht für sich. Sie sind nur dazu da, Leute zu informieren, die Sie gar nicht kennen, die darauf angewiesen sind, dass Sie es tun. So. Wenn man eine Zeitung nur für mich machte, sagte ich echt immer, dann steht da nur
Borussia
Mönchengladbach, Metallica und vielleicht Modelleisenbahn. Ich bin das zwar interessiert. Aber dann bin ich doch der Einzige, der es liest. Das hat doch gar keinen Sinn. Ja, also ist es eben, die große Kunst ist zu erkennen, ist es relevant? Betrifft es Leute überhaupt und habe ich Betroffenheit erzeugt? Das heißt nicht, dass wir da irgendwie rumhampeln, wir sind ja nicht die Bild-Zeitung oder Privatsender, sondern können wir durch die Informationen, durch die Nachrichten, durch die Fakten, die wir ermittelt haben, können wir dadurch Betroffenheit, und zwar im Guten, nicht im Schlechten unbedingt, Betroffenheit erzeugen. Ist es für die Leute wichtig, das zu wissen? Das ist die einzige Frage, die zählt. Ist es wichtig, das zu wissen? Und dann gibt es natürlich auch noch Geschichten, die sind einfach schön, dass man sie hat. Wenn wir über die Schwebebahn schreiben, da sind 1000 Geschichten schon erzählt worden, wir erzählen sie zum 1001. Mal, weil es einfach schön ist und wir wissen, dass Leute das auch nachfragen. Oder wenn wir an die schönen Zeiten des Wuppertaler Sportvereins erinnern, das ist auch schon lange her, da kann man auch jetzt keinen Blumentopf mit gewinnen, aber es ist trotzdem schön, wenn man es tut. Das ist nice to have, das gehört dazu, damit man immer wieder auch Inseln schafft, auf denen Leute sich so ein bisschen ausruhen können, denn die Zahl der guten Nachrichten ist ja leider auch nicht so hoch, wie ich sie gerne hätte.
Richtig. Ist es nicht persönlich schwer, auch für jetzt deine Kolleginnen und Kollegen und so? Ich stelle mir das schwer vor, weil ihr seid ja dann auch sehr gut informiert, wenn ihr es sein wollt, insbesondere wenn es um Bauprojekte, Verkehrssituationen, Schulen, Stadtentwicklung und so weiter geht. Ist es dann nicht schwer, so seine eigene Meinung rauszuhalten? Also es ist wirklich in einer neutralen Form?
Ja, da muss man sich halt kontrollieren. Ne? Wir bemühen uns schon darum und ich glaube, dass uns das auch weitgehend gelingt, übrigens anderen Zeitungen und anderen Redaktionen auch, da sind wir nicht allein auf der Welt, das voneinander zu trennen. Und wenn wir eine Meinung haben, dann steht da drüber, Achtung, ich habe jetzt eine Meinung. Und für die Meinung könnt ihr mich auch schlachten. Aber für den Bericht, der neutral sein soll und möglichst alle Aspekte eines Themas beleuchtet, deswegen sagte ich gerade auch die Gegenseite auch Leute mitnimmt, die vielleicht zu dem Thema eine andere Meinung haben. Es geht ja darum, Leute mit Informationen und Nachrichten und Fakten zu versorgen, die sie in die Lage versetzen, sich selbst eine Meinung zu bilden, sich zu überlegen, wie stehe ich eigentlich dazu? Möchte ich wir hatten das Thema Seilbahn vor ein paar Jahren, möchte ich eine Seilbahn über meinen Garten haben? Ja oder nein? Es gibt gute Gründe dafür und gute Gründe dagegen und ich bilde mir ein, so wenn ich es recht entsinne, dass wir das auch abgebildet haben. Ich war damals übrigens ein großer Befürworter dieser Seilbahn, obwohl sie mitten über meinen Garten gegangen wäre. Da dachte ich aber nicht an meine Frau und meine Kinder, ich bin den ganzen Tag unterwegs. So, und die waren zum Beispiel, von meiner Frau war total dagegen. Und sie sagt, ich möchte doch nicht, wenn ich draußen auf der Terrasse einen Kaffee trinke, wir haben so ein kleines Reihenhaus, jetzt nicht denken, ich hätte so eine riesen Hacienda oder so. dann möchte ich nicht, dass Leute mir in den Kaffee gucken. Das kann ich auch verstehen. Aber das muss man eben beides transportieren. Und am Ende kann es dann sein, dass die Leute sagen, ja, das ist okay, aber das wichtigere Thema ist für mich aber, dass dieses Verkehrsmittel existiert, weil es eben brauchbar ist. Dann kann man ein Reststück nach Kronberg oben Zweifel haben. Aber sonst ging es ja. Und dann bin ich dafür oder ich sage, nein, ich möchte nicht, dass meine Privatsphäre so gestört wird. Ich habe aber alle Fakten gehört und kann das entscheiden.
Okay.
Ja.
Ich bin groß geworden mit dem Generalanzeiger auf dem Küchentisch jeden Morgen, den mein Vater gelesen hat, meine Mutter gelesen hat. Wir haben den auch angeguckt und wir haben nie in Frage gestellt, was da drin stand. Das gleiche gilt für das Heute-Journal oder für die Tagesschau. Heute erleben wir der Zeit, dass Vertrauen in Institutionen und Medien auch immer weniger werden und nicht selbstverständlich sind. Was braucht es heute, damit Menschen Lokaljournalismus als glaubwürdige Stimme wahrnehmen?
Wir haben tatsächlich die Situation, dass man nie immer alles glauben konnte, was geschrieben oder gesendet wurde. Denn das Wichtigste, was wir alle haben müssen, ist Zweifel. Damit meine ich jetzt nicht den zermürbenden Zweifel, dass wir alle depressiv werden, sondern einfach immer sich die Frage stellen, kann das auch sein? Ich behaupte, das gilt für das Heute-Journal und für die ARD, das gilt für die Westdeutsche Zeitung, gilt sicher auch für die Wuppertaler Rundschau oder für die Rheinische Post, dass da 99% der Nachrichten auch wirklich sauber sind. Fehler passieren, denn wir reden hier von einem Handwerk, das fehlerbehaftet ist. Wichtig ist dann eben zu sagen, ja, wir haben einen Fehler gemacht und korrigieren das. Anders als das Heute-Journal mit dem komischen KI-Beitrag. Sehr gefährlich. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig, dass wir das tun. Was dann darüber hinaus nötig wäre, damit die Leute wieder Vertrauen in die Medien bekommen, wäre Medienkompetenz. Zu verstehen, was machen die da eigentlich, wie machen die das eigentlich? Wo kann ich dann selbst sehen, was stimmt und was nicht stimmt? Das haben wir heute nicht. Wir haben also behaupte ich, vielleicht haben wir sie früher auch nicht gehabt, aber heute fällt es mir auf, weil wir soziale Medien haben, die mittlerweile ja das Meinungsbild sehr stark beeinflussen. Und wir wissen, was wir damit erreichen, nämlich, dass wir extreme Positionen highlighten, die dann auch noch Zulauf finden, eben weil verkürzt, falsch, voreingenommen Informationen verbreitet werden, die keine Nachrichten sind. Wenn wir diese Medienkompetenz nicht erzeugen, wird es für seriöse, damit auch langsamere und weniger schrille Medien schwierig, das zu erreichen, was du gerade richtigerweise sagst. Wir brauchen das Vertrauen. Die Leute müssen uns vertrauen, dass wir überhaupt gar kein Interesse daran haben. Und damit meine ich nicht nur die Printmedien, sondern auch alle anderen, die öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch den Privatfunk, in weiten Teilen zumindest. Dass wir wollen die Leute nicht ins Licht führen. Das ist überhaupt nicht das Ziel von Journalismus. Wer das tut und wird Journalist, dem falsch in den Beruf. Der gehört auch raus. Und die Leute werden auch ausgeschlossen. Also da gibt es noch eine Selbstreinigungskraft, die wir glücklicherweise noch haben. Weil das genau das ist, was unseren Berufsstand dann am Ende dann auch tötet. Deswegen darf das gar nicht sein. Aber das Vertrauen, hast du vollkommen recht, ist verloren gegangen. Das hat damit zu tun, wieder ein Sonderthema, das hat ganz besonders 2015 angefangen mit der sogenannten Flüchtlingskrise, wobei ich immer sage, die Krise liegt nicht bei uns, sondern bei den Flüchtlingen, sonst wären sie nicht da und trotzdem sind nicht alle nett. Da haben wir, auch die seriösen Medien, in der vorauseilenden Sorge, dass wir falsche Kräfte bedienen, sehr viel Tünsche drüber gekippt und haben es nicht geschafft, darauf hinzuweisen, zum Beispiel, wie wir es hätte tun müssen, ja, es kommen Menschen, die sind in Not, aber gebt Acht, es kommen auch Leute, die nicht den Pulitzerpreis bekommen und die keinen Nobelpreis gekriegt haben. Also dann hätte man sich früher mit beschäftigen müssen, das haben wir damals nicht getan. Auch wir Medien haben das nicht getan. Das hat großen Schaden angerichtet, ehrlich gesagt. Und dazu geführt, dass eine Partei heute Furore macht, die wir eigentlich gar nicht gerne haben.
Jetzt ist in unserer Branche oder in jeder Branche gerade die ganzen Schlagwörter KI, Plattformen und so weiter, also alle auch neuen Formen, einmal die Medien zu nutzen und auf der anderen Seite auch Artikel zu erstellen. Klar, welche Frage jetzt kommt, also welchen Einfluss hat das auf deine tägliche Arbeit? Wird das überschätzt oder wird das wirklich zu starken Veränderungen führen?
Also ich glaube, es wird unterschätzt in seiner Gefahr. Wir hatten heute noch die Diskussion in meiner Redaktion. Ich habe bei mir das Nutzen von KI für Recherche erlaubt. Ich verbiete das Nutzen von KI für das Erstellen von Beiträgen. Kommt gar nicht in Frage, machen wir nicht. Aus einmal so einem handwerklichen Grund. Ich finde dann, wenn man das macht, hat man am Ende Einheitsbrei, also auch im Stil. Aber KI ist nicht in der Lage, neue Nachrichten zu erzeugen. KI lebt davon, abzufragen, was es schon gibt. Und da wir von Neuigkeiten leben müssen, die vernünftig bearbeitet und vernünftig recherchiert sind, ist KI für uns kein Thema. Aber das ist natürlich in vielen anderen Berufsgruppen und möglicherweise auch in anderen Zeitungshäusern oder Medienhäusern vielleicht ein bisschen anders. Dann überlassen wir die Arbeit, unsere Arbeit, also inklusive der humanen Einschätzung, was relevant ist und was nicht und wie ich es am besten darbiete, der Maschine. Da hätte ich ein Störgefühl, ehrlich gesagt. Das ist eine riesengroße Gefahr, denn ihr seid ja Wirtschaftsleute. Ich sage in meiner Redaktion immer, ich bin eine Kostenstelle, ihr seid die Leute des Geldes. Das birgt die Gefahr, dass wir irgendwann unser Handwerk aus der Hand geben. Und dann werden wir als Gesellschaft dann eben von dieser sogenannten Maschine, so nennen die es immer, die Leute, die damit umgehen, das ist immer Maschine. Ja, ja. Großer Quatsch, einfach nur ein paar Computer. Aber die hochleistungsmäßig unterwegs sind, eben aber auch ein großes Risiko bergen, dass wir den menschlichen Faktor ermitteln, aufschreiben, verbreiten, von Nachrichten verlieren. Wir verlieren die Verantwortung, das Verantwortungsgefühl, das uns Menschen innewohnt. Im besten Fall nämlich, dass wir sagen, wir wollen keinen Schaden anrichten, wir wollen unsere Arbeit tun.
Finde ich gut mit der, dass wir Verantwortung verlieren. Ja, das ist was dran, ja.
Traust du dir den Blick in die Zukunft so? Was muss man heute ändern, damit Lokaljournalismus in 10, 20 Jahren noch eine Bedeutung hat für die Stadt, für die Region und die Menschen, die dort leben?
Ich glaube, da sind viele Dinge notwendig, die wir ändern müssen. Ich habe gerade schon von Medienkompetenz gesprochen. Das ist dann bei den Konsumenten der Medien, egal welcher Lokalmedien. Wir müssen aber auch innerhalb des Kräfteverhältnisses Verwaltung, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft eine andere Form des Miteinanders finden. Wir müssen das tatsächlich versuchen über Beteiligungsmodelle, um allen, die das Leben in dieser Stadt angeht, und das sind in Wuppertal so circa 360.000 Leute, mitbekommen, was geschieht, mitbekommen, wo sie mitbestimmen können und auch sollten. Dafür müssen wir neue Räume der Begegnung schaffen. Damit meine ich der persönlichen Begegnung. Wie das geht, weiß ich jetzt allerdings auch nicht. Die wir dann wieder bestücken können als Medien, egal jetzt welches Medium, mit den Fakten, mit den Nachrichten, über die sich dann die Leute unterhalten müssen. Ich habe das eben schon mal gesagt. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der wir ganz neues Gemeinwesen brauchen, weil Städte sonst verlieren und die Menschen, die in den Städten sind, verlieren gleich mit. Das wird unschön. Jetzt bin ich ja freiwillig zweimal nach Wuppertal gezogen, das auch noch total gern. Beim zweiten Mal, beim ersten Mal nicht so. Und ich möchte nicht, dass dieser Stadt das passiert. Und zwar aus einem sehr egoistischen Grund, den ich auch immer allen Leuten zurufe, die sagen, ja, was soll ich denn machen? Beteiligen wäre ganz gut, weil ich hier selbst lebe. Ich möchte ganz gerne in Wuppertal leben, weil diese Stadt sehr schön ist. Und ich möchte, dass sie schön bleibt und ich weiß, dass sie noch schöner werden kann.
Super.
Provozierend gefragt, was wird der Stadt fehlen, wenn es euch nicht mehr gäbe?
dann fehlt der politische Diskurs vollends. Und zwar der geleitete, der kontrollierte, der konstruktiv begleitete politische Diskurs. Ich habe zuletzt, war ich irgendwo vom Rathaus, da sprach mich ein Stadtverordneter an und sagt, wer transportiert eigentlich unsere Nachrichten, wenn ihr nicht mehr seid? Da habe ich gesagt, genau, niemand. Mhm. Das wird das Problem sein. Und wir brauchen aber im Sinne aller, die hier leben und die sich für diese Stadt interessieren, das ist ja auch nicht jeder, es gibt auch viele Leute, die leben einfach nur hier, ist auch okay, brauchen wir seriöse Nachrichtenquellen, die können nicht TikTok X und die können auch nicht aus den Wohlfühlblasen irgendwelcher digitaler Stammtischgruppen kommen, das wird nicht funktionieren. Es gibt auch Leute da, die führen Gutes im Schilde, die versuchen das zu machen, aber die kommen ja auch nicht durch, weil diese Form der Kommunikation eben keine Tiefe erzeugen kann, leider. Das ist tatsächlich so. Ich selbst habe übrigens, obwohl ich das immer gerne machen wollte, weil ich dachte, es würde mir nützen, mich von den sozialen Medien weitgehend verabschiedet. Ich habe das am Anfang immer versucht, damals, ich bin ja schon was älter, mit Facebook, und habe gedacht, okay, jetzt stellst du da mal eine Frage an, vielleicht hat jemand ja Erfahrung mit dem Thema, dann kannst du was lernen und dann kannst du da was mit umgehen, dann kannst du die Fragen und so. Also im Zuge der Recherche, des sich selbst weiterentwickelns und ein Thema vernünftig bearbeiten. Ich hatte nie eine konstruktive Antwort. Also ich meine es nie, meine ich genau keine, das ist jetzt nicht übertrieben so. Spätestens der dritte Eintrag war, ach, die WZ ist sowieso, furchtbar, Drecksblatter, nee, komm, lass mich doch nur. Darum ging es gar nicht. Also es ging einfach nur um, und das stellen wir heute auch fest, selbst bei seriösen Titeln, wie zum Beispiel der FAZ, wenn man da mal liest, in den Kommentarspalten, wirklich von Lesern, von denen ich jetzt mal sage, die können jetzt nicht ganz dämlich sein. Nach 3, 4, 5 ist wieder derselbe alte Käse, alles die Moslems schuld, alles und die AfD und dieser ganze Käse, wo man einfach mit dem Thema, das man besprechen muss, gar nicht mehr durchdringt. Mhm. Das Thema wird gar nicht besprochen. Das ist übrigens auch ein sehr großes, wenn ich das eben noch sagen darf, ein sehr großes Phänomen in der Politik. Wir besprechen auch keine Themen mehr. Wir lösen nur Probleme, die eigentlich gar nicht da sind. Wir haben 5 Tage Krieg im Iran. Mhm. Das erste, was ich heute Morgen lesen muss, war, die Benzinpreise steigen, so muss die Spritpreisbremse wieder
kommen. Spritpreisbremse,
genau. Ich habe dann so gedacht.
Als ob das relevant wäre jetzt in dem Augenblick.
In welcher Welt leben wir eigentlich? Entschuldigung. Also ich meine, das geht dann auch fröhlich weiter, den ganzen Tag. Es wird nicht darüber gesprochen, wie kriegen wir diesen Krieg in den Griff, weil das ist ja auch birgt auch für uns ein gewisses Risiko, denn absolut, so weit weg ist er gar nicht. Sondern wir fragen uns, wie kriegen wir den Spritpreis unter 2 Euro? Ich meine, geht's noch?
Bist du denn trotz der ganzen Herausforderungen zuversichtlich, dass Lokaljournalismus noch weiterhin eine Rolle spielen wird?
Ich glaube, dass er da eine Rolle spielen muss und ich glaube, dass sich abseits der Verlage, die das viel zu spät angefangen haben, sich darüber Gedanken zu machen, auch andere Säulen der Gesellschaft Gedanken machen müssen, wie man das erzeugen kann. Ich glaube, dass guter, also handwerklich dargebotener Journalismus, egal in welcher Gattung, egal in welchem Medium, ein lebensnotwendiger Beitrag zu einer Gesellschaft, einer funktionierenden Gesellschaft ist. Da muss man sich überlegen, wie kriegen wir das hin? Die Alternative wird nicht sein, dass zum Beispiel der Westdeutsche Rundfunk, damit er weitermachen kann, dem nächsten Beitrag von 50 Euro im Monat nehmen, dann steigen Leute aus. Bei uns wird es nicht möglich sein, dass das Zeitungsabo noch weiter exorbitant teurer wird. Das wird irgendwann auch nicht mehr gehen, zumal auch die Leute, die das lesen, dann am Ende nicht mehr da sind. Also da muss sich die Gesellschaft, damit meine ich jetzt nicht unbedingt den Staat, der vielleicht auch, etwas einfallen lassen. Wenn diese Form von Nachrichtenverbreitung verschwinden soll, so what? Ich sage dann immer, das ist für mich persönlich schade, weil mir diese Zeitung, für die ich arbeite, sehr ans Herz gewachsen ist. Aber es gibt ja auch keine Garnbleicher mehr. Kennt auch keiner mehr nach. Ja? Das ist auch weg. Das ist halt so im Leben. Ja, ne? Ja. So. Aber wir brauchen diese Qualität. Wir brauchen die Informationsnachrichtenqualität, dieses faktenbasierte, vernünftige, sich auch korrigierende, wenn es mal falsch ist. Das ist ganz wichtig. Das gibt's in den sozialen Medien auch nicht. Sondern tatsächlich ist es so, dass man das Falsche, was man behauptet, eben noch weiter behauptet. Und in der Hoffnung, dass 15 Leute sagen, hast du recht, aber wenn noch so falsch ist, dann ist man zufrieden, haben wir ja nichts falsch gemacht. Das darf nicht verschwinden. Wir brauchen seriösen, vernünftigen, gerade im lokalen Nachrichtenjournalismus, der halt auch nicht langweilig sein darf. Das ist dann das andere Problem. Mhm. Da müssen wir auch noch drüber nachdenken. Da machen wir natürlich auch nicht alles richtig, weil wir es einfach nicht können. Aber da müssen wir auch drüber nachdenken.
Schon fast ein super Schlusswort. Die Zeit ist schon wieder wiederum. Trotzdem, wir enden ja immer sehr positiv unserem Podcast. Genau richtig so. Ja. Und wir wissen ja, du bist auch, kannst ja sehr emotional, das ist ja auch gerade ein bisschen angedeutet sein und dich auch mal gut aufregen über Themen. Und du machst das ja jetzt auch schon 2, 3 Tage. Was motiviert dich immer noch? Was macht dich zuversichtlich? Warum springst du morgens aus dem Bett und gehst in die Redaktion und sagst, super Tag heute, ich habe richtig Lust?
Ich glaube, es ist tatsächlich die Stadt, in der ich arbeite. Ich finde dieses Wuppertal, was ja von außen betrachtet oft leider Gottes gar nicht so gut beleumundet ist, so spannend, so interessant und auch so sperrig mitunter und so schön und so herausfordernd, dass es für mich eine Freude ist, mich mit Wuppertal zu beschäftigen. Und darüber hinaus ist einfach, ich bin halt furchtbar neugierig. Ich interessiere mich wirklich für jeden Mist und versuche das alles dann irgendwie zu verstehen und manchmal versuche ich auch den Leuten zu erklären, also unseren Lesern zu erklären. Es ist einfach so, ja, ihr habt das bestimmt auch, aber ich glaube, dass ich den besten Beruf der Welt habe. Ich mache das jetzt seit fast 35 Jahren, jeden Tag. Cool. Und ich kann sagen, das ist wirklich so, ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Es gibt nicht so sehr viele Berufe, in denen man das auch sagen kann. Insofern ist das einfach, ich glaube, damit könnte ich gar nicht aufhören.
Lieber Lothar, vielen Dank für das offene Gespräch und vor allen Dingen für deinen Blick hinter die Kulissen des Lokaljournalismus.
Gerne.
Und an alle, die uns zuhören, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da oder teilt den Podcast oder empfehlt uns weiter. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge mit Haltung und Trocken dabei seid.
Ja, von mir herzlichen Dank, lieber Lothar.
Sehr gern geschehen.
Dass du dabei warst. Das war unser Podcast mit Haltung und Trocken. Bleib neugierig, bleib mutig, bleib im Gespräch. Tschüss.
Alles Gute.
Das war mit Haltung und Trocken. Ein Podcast der Wuppertaler Stadtwerke. Mit Markus Hilkenbach und Markus Schlomsky. In der nächsten Folge begrüßen wir Oliver Wittke, Vorstandssprecher des VRR Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr. Mit ihm sprechen wir über den öffentlichen Personennahverkehr zwischen Anspruch und Angebot. Hat euch die Folge gefallen? Dann freuen wir uns über eure Bewertung und über eure Gedanken auf Social Media.